Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Was für ein Übergang von einer englischen Woche, in der auch wir natürlich ein bisschen durch die Spieltermine hetzen mussten, bis hin zu einem plötzlich spielfreien Wochenende am Samstag, Sonntag, weil der DFB-Pokal ansteht und der VfB bekanntermaßen nicht dabei ist, gibt uns beiden die Gelegenheit, jetzt mal ein bisschen ausgeruhter über die vielen, vielen Themen zu sprechen, die es rund um den Verein mit dem Brustring so gibt in dieser Woche. Und dazu begrüße ich, erwähnen wohl, Philipp Meisel, grüß dich. Da haben die Leute vielleicht ist der eine oder andere kurz erschrocken, ne? Aber hallo.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Günter Oettinger. Ja, Christian, servus, vielen Dank für die Begrüßung. Viele Grüße gehen natürlich raus an euch da draußen. Wir freuen uns, die 156. Folge angehen zu können. Und haben, das ist auch ungewöhnlich, so ungewöhnlich wie es letzte Woche war, dass wir drei Spiele hatten, auf die man blicken musste, haben wir jetzt nur eins. Nämlich das Spiel in Leipzig gegen den von einem durchaus bekannten Getränkehersteller alimentierten Club, der plötzlich keinen Trainer mehr hat. Ja? Trainerkiller VfB hätte ich jetzt ja fast wieder gesagt. Das ist was. Mainz hat einen Trainer gewechselt nach einem VfB-Spiel. Was war es noch? Nochmal
Schalke.
Schalke und war noch was.
Ich weiß, dass es auf jeden Fall immer ein bisschen Stress gab rund um die vielen Spiele des VfB. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Bayer Lorzer in Mainz, an Groß und naja, viele andere Trainer hat der VfB, lassen wir mal so, auf den Weg gemacht.
Ach, der Favre, Himmels Willen, Favre.
Ach, um Gottes Willen.
Natürlich, Favre nach dem 5-1. Ja, also siehst du, jetzt schon der vierte Trainer, der sozusagen fluchtartig seinen bisherigen Arbeitgeber verlässt, nachdem er gegen den VfB Stuttgart gespielt hat. Ist natürlich Quatsch. Der Julian, der Liebe, hat sich gedacht, Nägel mit Köpfen zu machen und sich für eine meines Erachtens perverse Summe aus seinem Vertrag rauskaufen zu lassen. Und turnt jetzt in der nächsten Saison zumindest mal bei den Bayern in Fröttmanning an der Linie rum. Aber das soll uns nicht beschäftigen, Christian. Die vierte Pleite in Folge für den VfB, die beschäftigt uns doch viel eher.
Die beschäftigt uns und die beschäftigt natürlich auch euch da draußen. Um das große Ganze mal zu betrachten, das war ja wohl klar, dass irgendwann mal so eine Phase kommen würde. Wir haben lange auch im Vorfeld der Saison darüber gesprochen. Man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass die Gegner allesamt vor dem VfB Stuttgart in der Tabelle stehen. Auch das kein Zufall, denn so langsam nach 30 Spieltagen hast du in der Tabelle, die aussagt, warum der eine vor dem anderen steht. Das, was jetzt natürlich zum ersten Mal passiert ist in Leipzig, und das ist, glaube ich, aber auch vielleicht ein Stück weit im Kontext zu betrachten. Also es hat 31 Spieltage gedauert, bis mal ein Bundesligaspiel stattgefunden hat, in dem der VfB nur wirklich auch gar nichts nach vorne hingebracht hat und auf die Reihe gekriegt hat. Du hast hier stehen, X-Goals 0.0 nach 90 Minuten, also da war nichts. Das ist natürlich auch dem Spielverlauf geschuldet, wissen alle, frühe rote Karte, Nahiru Ahamada, 14. Minute und dann hat man es eben mit Parking the Bus versucht, wie man so schön sagt. Das hat bis zum Halbzeitpfiff auch ganz gut funktioniert und danach halt nicht so. Das sind so verschiedene Aspekte und verschiedene Ebenen, sage ich mal, die man betrachten muss. Das eine sind die 4 Niederlagen in Folge. Dann natürlich guckt man sich die Spiele einzeln an und jetzt eben mit Blick auf dieses Spiel, worüber wir jetzt im Detail sprechen, einfach diese Chancenlosigkeit, die aus meiner Sicht zum ersten Mal in dieser Saison wirklich so da war.
Ja, ist jetzt natürlich nicht allzu überraschend, zumal gegen eine Mannschaft gegen wie Leipzig, die halt individuell überlegen ist, dem VfB Stuttgart auf nahezu jeder Position und die einen Spielstil pflegt, der entsprechend angelegt ist und so gehst du halt aus dem Spiel raus mit einem XG-Wert, also Expected Goals von 0,0. Shots on Target, Schüsse auf das Tor, ebenfalls 0. So kannst du natürlich keine Treffer erzielen, wenn du nicht aufs Tor schießt und die rote Karte spielt die ihnen natürlich zusätzlich in die Karten, den Leipzigern. Es ist dennoch nicht, wie soll ich sagen, man macht sich nicht allzu große Sorgen, denn wir haben ja über die ganzen Dinge gesprochen, Christian. Die Saison ist quasi durch. Ich will nicht davon reden, dass die Luft völlig raus ist. Wir haben ja auch immer dieses Thema Reallabor in den letzten Wochen immer wieder mal gehabt. Und das sieht man ja jetzt auch, ja, so wie er spielen lässt und wen er spielen lässt, Trainer Materazzo, ist halt alles gegeben irgendwo, ja. Und dass es dich dann angesichts des Restprogramms halt auch viermal verwickeln kann, ist dann eben so, ja. Personalien kommen noch dazu, die dir verletzt fehlen. Sprechen wir nachher auch nochmal über die Jungs. All das ist natürlich Thema und insofern, ich würde einfach fast sagen, schon drüber.
Ja, und man muss natürlich auch, um da nochmal das große Ganze so ein bisschen anzuschauen, natürlich kann man sich Gedanken machen und sagen, ja, hätte der VfB ein paar Punkte weniger, dann könnte das möglicherweise jetzt noch richtig eng werden. Der VfB hat aber nicht ein paar Punkte weniger. Er hat die 39, damit ist er safe. Ich habe mal nachgeschaut, Köln, Bielefeld haben beide 30 und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also da, so, da kann gar nicht viel passieren, da kann gar nichts passieren, zumindest nicht in die dramatische Gegend. Ich finde es okay, dass der VfB auch zumindest mal auf diesem 10. Platz verharrt. Ich finde, den sollte er versuchen, noch mindestens zu halten. Dahinter ist Hoffenheim, die haben allerdings in meinen Augen ein sehr einfaches Restprogramm, da können sogar noch 9 Punkte von denen kommen, wenn die jetzt gerade nochmal anfangen, ein paar Tore zu schießen, aber der VfB hat vorgesorgt, der VfB hat gepunktet und im Nachhinein übrigens von Woche zu Woche, auch wenn ich die anderen Ergebnisse in der Bundesliga sehe, wird mir immer klarer, wie unfassbar wichtig dieser 2-0 Heimsieg gegen Mainz war. Also, dass du den damals geholt hast, da war es noch kalt draußen, Anfang Rückrunde, die Mannschaft zu distanzieren, die jetzt einen Volllauf hat und ich glaube bei 34 steht. Also du hast einfach in diesen Spielen Sieg Mainz, Sieg Köln, Sieg Schalke, da hast du dich distanziert und es ist die gleiche Geschichte wie im Restprogramm in der Rückrunde, wie auch in der Hinrunde schon gewesen, also jetzt die schwierigeren Gegner, da hat man in der Hinrunde noch ein paar Pünktchen geholt, das hat jetzt in den letzten 4 Spielen nicht geklappt, aber auch da Augsburg, Gladbach, Bielefeld sind 3 Mannschaften, wo gepunktet werden kann und in meiner Sicht auch nochmal gepunktet werden sollte, denn das gilt nicht nur beim Eiskunstlauf, sondern auch in der Fußball-Bundesliga, ein schöner Abgang ziert alles und das werden wir dann in den nächsten Wochen beobachten.
Der doppelte Rittberger.
Genau, der Tunnel.
Eingesprungen, ja. Nee, es ist natürlich, es hat schon 2-3 Geschichten noch vielleicht das Spiel gemacht, über das wir reden sollen. Wir haben natürlich einmal das Profi-Fußball-Debüt von, zumindest auf Bundesliga-Ebene, von Mo Sanko, zu dem kommen wir nachher noch ausführlich. Wir haben Naui Ahamada, den wir letzte Woche, glaube ich, noch, den ich noch gelobt habe, schau, so kannst du halt auch mal defensiv auftreten, ja, offene Sohle hier und da, ja, und einmal zeigen, dir Respekt verschaffen. Und jetzt hat's ihn halt erwischt, mit Wahreingriff, wieder offene Sohle, und diesmal hat er ihn halt getroffen. Das war der Unterschied zu dem Spiel gegen Wolfsburg, da hat er ihn halt nicht getroffen, seinen Gegenspieler, diesmal hat er ihn halt voll aufs Schienbein getroffen, den guten Herrn Haidara, der ein Riesenspiel gemacht hat übrigens, der Kollege aus Leipzig, und dann gehst du halt runter. Ich glaube, das ist ebenfalls in der Kategorie Lehrgeld gezahlt zu verorten, oder?
Definitiv. 2 Sachen natürlich zu der Szene. Zum einen gut, dass Sportsfreund Haidara nichts passiert ist, auch wenn er dann dem VfB im weiteren Verlauf Schmerzen zugefügt hat, aber das hätte echt doch böse ausgehen können. Insofern alles gut gegangen und ich fand echt auch ein bisschen süß, fast wie übrigens Schiri Dennis Aitekin die rote Karte dann gezogen hat. Ich fand das echt ein bisschen, also man kennt ihn ja auch aus der einen oder anderen Doku, das ist echt ein entspannter Typ und so, als er sich halt die Zeitlupe angeschaut hat, hat sofort gesehen, wie wahrscheinlich wir alle, jo, das ist eine rote Karte, guckt sich das Ding kurz an und geht hin, tippt ihm so ein bisschen auf die Schulter, weil Ahamada noch bei seinem Gegenspieler war und auch gehofft hat, dass ihm nichts passiert ist. Und zeigt ihm so die rote Karte auf so eine echt fast niedliche Art, und wo man sich denkt, so, ja, Junge, das tut mir echt leid, aber ich kann auch nichts machen. Also das ist bei mir auch noch so ein bisschen hängen geblieben. Insofern, jo.
Bestes Meme dazu, glaube ich, von den Kollegen, den Jungs vom Vertikalpass, die irgendwie so ein Bild, das Bild hatten wir so nach oben guckt, auf die rote Karte, nachdem ihm eben Aitekin auf die Schulter tippt. Und dann so steht irgendwie drüber, Aufgaben, die ich am Wochenende alle noch erledigen wollte, und dann Zeit, die ich noch zur Verfügung habe. Irgendwie sowas war das. War sehr gut. Ich habe sehr wirklich laut schmunzeln müssen. Ja. Und die dritte Geschichte, zu der kommen wir, finde ich, aber erst, nachdem wir den Steffen Görsdorf gehört haben, mit seinem üblichen Blick auf die Daten des Spiels. Steffen, bitte.
Der VfB Stuttgart musste am 31. Spieltag die 4. Niederlage in Folge verbuchen. Insgesamt kassierte man in der Hinrunde nur 5 Niederlagen. Lässt der VfB die Saison nun austrudeln? Mitnichten. Allerdings muss man auch konstatieren, mit Dortmund, Union Berlin, Wolfsburg und Leipzig hatte man gleich 3 Champions League Aspiranten in 4 Spielen vor der Brust. Gingen die Schwaben in einem der Spiele gnadenlos unter? Nein! Der VfB Stuttgart versucht weiterhin sein Spiel auf den Platz zu bringen. Das Vorhaben wurde in Leipzig jedoch nach der frühen roten Karte arg torpediert. Denn 3 Spieltage vor Schluss kann Cheftrainer Matarazzo nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Insgesamt fehlen dem VfB-Trainer aktuell 8 Spieler verletzungsbedingt. Und das Lazarett ist prominent besetzt. Mit Sosa fällt aktuell der beste Vorlagengeber der Stuttgarter aus. Die Torjäger Waman Gituka und Gonzales fehlen ebenfalls. Und Orel Mangala als Abwehrchef im Mittelfeld ist ebenfalls außer Gefecht gesetzt. Das in Kombination mit einer Unterzahl beim Tabellenzweiten führt zu folgenden Werten. Ist der VfB Stuttgart im Durchschnitt in dieser Saison knapp 23 Minuten in Ballkontrolle, waren es in Leipzig lediglich 16 Minuten. Insgesamt gaben die Schwaben nur 2 Schüsse ab, aber nicht einer davon ging aufs Tor. Trotz 4 Niederlagen blieb der VfB Stuttgart nur gegen Leipzig ohne Torerfolg. Durch die vielen Aderlässe beim Personal mussten jedoch aus wenig viel gemacht werden. 5 Tore erzielte man in den vergangenen 4 Spieltagen. Stuttgart gab aber auch nur 35 Torschüsse ab. Das ist der drittniedrigste Wert im Bundesliga-Vergleich in dieser Phase. Positiv betrachtet fand jedoch jeder 7. Schuss den Weg ins Tor. Auf die gesamte Saison gesehen gehört der VfB jedoch mit 420 Torschüssen weiterhin zur Top 4 der Bundesliga. Umgerechnet fand da also fast jeder 9. Schuss sein Ziel ins Tor. In der Abwehr ließ man zuletzt jedoch mehr zu, als es den VfB-Fans lieb sein konnte. In Leipzig konnte sich Gregor Kobel mit 9 Paraden auszeichnen. Nur 4-mal parierte in dieser Saison ein Torhüter mehr Versuche des Gegners in einem einzigen Spiel. 10 Gegentore musste der VfB dennoch hinnehmen bzw. Kobel passieren lassen. Der Großteil musste sich der Gegner jedoch hart erarbeiten. 64 Torschüsse gaben die VfB-Gegner an den letzten 4 Spieltagen ab. 6 der 10 Gegentore fielen im Positionsangriff. Vermeintlich leichte Tore nach Umschaltverhalten waren selten. Nach Standards kassierte man nur einen Gegentreffer. Leider ließ die punktebringende Comeback-Qualität der Schwaben zuletzt akut nach. Denn in jeder Partie geriet der VfB in Rückstand und blieb am Ende punktlos. Die letzten 3 ausstehenden Partien werden spannend. Am 32. Spieltag trifft Stuttgart auf den FC Augsburg. Am 34. Spieltag empfängt der VfB Arminia Bielefeld. Dazwischen kommt mit Gladbach ein Team, was noch nach Europa will. Vor allem gegen die Abstiegskandidaten wird es ein Kraftakt. In der Hinrunde überrannten die Schwaben die Augsburger mit 4:1, während man gegen Bielefeld einen rahmenschwarzen Tag erwischt und 0:3 verlor. Das sollte Ansporn genug sein, es zum Saisonabschluss besser zu machen.
Vielen Dank an Steffen und wie immer natürlich auch der Hinweis, Read the Game, der Podcast, sehr hörenswert und alles, was das Institut für Spielanalyse zu bieten hat, auch wirklich sehr, sehr lesenswert für all die Freaks da draußen, die sich mit dem Fußballsport noch ein bisschen näher beschäftigen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben gerade. Du hast es gerade angesprochen schon, Philipp, wir müssen natürlich über den Mann des Spiels sprechen. Und wenn vielleicht bei dem Heimspiel gegen Wolfsburg die Wahl zum Man of the Match noch ein bisschen schwierig ausgefallen ist und man dann eher so ein bisschen perspektivisch gedacht hat, war beim Auswärtsspiel in Leipzig einfach sofort klar, wer hier der Man of the Match ist. Eine unfassbare Leistung von Gregor Kobel. Nun kann man natürlich auf der einen Seite sagen, klar, wenn deine Mannschaft 70 Minuten in Unterzahl spielt, dann kannst du dich natürlich auch als Torhüter auszeichnen und hast die eine oder andere Szene, aber die Szene, die er dann hatte und unter anderem diese ominöse Doppelparade in der zweiten Halbzeit, das ist schon stark, ne?
Ja, überragend. Also die Statistik weist 9 von 10 gehaltenen Schüssen für ihn aus, wobei der Elfmeter offensichtlich da nicht mit rein gezählt wird. Ja, ein wirklich 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 gutes Spiel und wieder einmal halt auch der Beweis, dass da jemand vielleicht Anfang der Saison noch so ein bisschen unterm Radar, aber dass da jemand mit dem Team gewachsen ist, einfach über die letzten Monate und eine Leistung gezeigt, die man schon lange nicht mehr so hier beim VfB im Tor gesehen hat. Ich glaube, unser Kollege Marco hat darüber auch geschrieben, also es ist schon lange, lange her, dass du so eine Torhüterleistung gesehen hast beim VfB, die letzten Jahre, im Endeffekt eigentlich nach Hildebrand hat er so ein bisschen aufgezeichnet, da war halt nicht viel dabei, was so eine konstant positive Entwicklung genommen hat, wenn überhaupt. Und da fange ich noch gar nicht von so Kollegen wie Raphael Schäfer an, der auch zwischenzeitlich zwischen den Pfosten rumgeturnt sind. Man kann jetzt einschränkend sagen, der hat natürlich dir noch kein Spiel gewonnen diese Saison, ja, was richtig, richtig Guten halt auch öfters mal tun. Aber ich glaube, das wäre zu negativ konnotiert gedacht irgendwo, ja. Also wenn man sieht, was der Woche für Woche abliefert, wie stabil das ist, dass du dir, also das letzte Mal, als ich mir ähnlich wenig Sorgen gemacht habe, beispielsweise, wenn ein Ball über die Außen in den Strafraum segelt, dann war das, als Jens Lehmann hier für den VfB Stuttgart durch die Bundesliga marodiert ist mit all seinen Macken, ja, aber da war es ähnlich. Da hast du einfach, ja, okay, 16er ist komplett unter Kontrolle, das ist safe und ab und zu hat er halt ein Linienspiel auch, um nochmal die ganz großen Dinger zu vereiden. Das hat Kobel halt mindestens dieses Level, was Jens Lehmann auf seinem seine alten Tage beim VfB hatte. Und insofern, King Kobel hat es in den sozialen Netzwerken geheißen. Ich glaube, das ist kein Understatement nötig in dem Fall.
Eigentlich heute rückblickend unvorstellbar, dass damals in der zweiten Liga, wenn sich noch jemand dran erinnert, unter Tim Walter Gregor Kobel für ein paar Spiele auf die Bank versetzt wurde und Fabian Bredlo gespielt hat. So kurz vor Weihnachten war das, so in der Adventszeit 2019, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gregor Kobel hat sich einen unglaublichen Namen gemacht und das auch ligaweit. Wir kommen gleich noch zu den ganzen Transfergerüchten und Spekulationen. Aber er hat sich einfach auch sportlich diesen Namen gemacht. Da erinnere ich mich oder denke ganz besonders an die Aussage des Kollegen Emil Forsberg zurück am Sonntag. Der hat nämlich gesagt, ich habe mir ganz genau gemerkt, dass der mir den Elfmeter weggenommen hat im Hinspiel. Auch übrigens sehr spektakulär, wie Gregor Kobel da den Elfmeter gegen Forsberg gehalten hat im Heimspiel des VfB. Und Emil Forsberg hat gesagt, das habe ich mir gemerkt und ich wollte den unbedingt jetzt reinmachen. Ich wollte das Ding mir wiederholen. Und allein da merkst du eben, dass Gregor Kobel mittlerweile in diese Liga der Torhüter aufgestiegen ist, die man sich merkt, die man sich genau ausguckt, von denen man weiß, auch, wir hatten das auch mal, du hast es glaube ich mal angesprochen, Philipp, die Geschichte, die Ecke links unten aus seiner Sicht, der Punkt, wo er vielleicht noch ein bisschen was zu tun hat und wo noch Optimierungsbedarf ist. Aber auch das alles wird genau studiert. Gregor Kobel ist mittlerweile einer der Keeper, der vielleicht so sehr studiert wird wie kein anderer und natürlich auch noch nicht so ein beschriebenes Blatt ist wie, was weiß ich, in Manuel Neuer und das ist das eine. Und solche guten Leistungen sorgen natürlich dafür, dass spekuliert wird, ne? Und dass Gerüchterat sich so weiter dreht.
Ja, der Elfmeter damals, das ist auch zum Beispiel lange her, dass ein Stuttgarter Keeper mal einen Elfmeter gehalten hat. Damit hat er 33% der Elfmeter gehalten, die gegen den VfB ausgesprochen wurden. 3 Stück waren das. Das ist natürlich, wie gesagt, führt zu gewissem Interesse.
Übrigens, ganz kurz an der Stelle, weil du gemeint hast, er hat im VfB noch kein Spiel gewonnen. Da denke ich zum Beispiel an den gehaltenen Elfmeter gegen Schalke, da stand es 3-1. Wenn der reingeht, gut, weiß man nicht, wie das Spiel ausgeht, aber ich hätte das Spiel ungern gesehen mit 3-2 noch 15 Minuten. Also er hat so für ganz besondere Momente, wenn man so will.
Natürlich, ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also nagel mich jetzt total auf diese Aussage fest. Es ist halt einfach, ich wollte damit eher skizzieren, dass halt noch Luft nach oben ist. Das ist ja eigentlich eher positiv zu sehen. Wo war ich hängen geblieben? Sorgt natürlich für gewisse, sag ich mal, Interessenslagen, vorsichtig ausgedrückt, die es gibt. Und auch wenn er ja erst unlängst seinen Vertrag verlängert hat in Stuttgart und da eigentlich alles in trockenen Tüchern ist, gibt es natürlich Interesse von verschiedensten Clubs. Ich glaube, am heißesten scheint zumindest gerade, so aus unser Wissensstand, das von Borussia Dortmund zu sein. Die stehen ja auf Schweizer zwischen den Pfosten. Da wäre jetzt, glaube ich, einer unter vielen, was es angeht. Aber dass natürlich Gregor Kobel spätestens seit Winter eigentlich auf vielen Notizzetteln steht, das ist vollkommen logisch. Sein Berater Philipp Degen, der liked schon fleißig Beiträge in den sozialen Netzwerken von allem, was irgendwie Wechsel kolportiert. Ich glaube nicht, dass es zu einem Wechsel kommt. Das ist meine persönliche Meinung und zwar kann ich das auch darlegen. Ich kenne die sehr hohe Meinung, die Sven Mislintat, aber auch Rino Materazzo über ihn haben. Ich weiß, welche Rolle dem zugedacht ist in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren im Idealfall. Nämlich, dass er einer der, sag ich mal, Leitachsenspieler wird. Also die diese Mannschaft, die diese Mannschaft in der Zukunft steuern und leiten sollen, tut er jetzt schon, ne, mit seinen lautstarken Ansagen, die man jetzt ja deutlich hört. Ich war übrigens ein bisschen überrascht oder eigentlich fast enttäuscht, dass keiner mal geschrien hat, Kempfi, du Gott, was er immer macht, und dass er mal so, Gregor, du Gott, dass man sowas mal nicht gehört hat, aber naja.
Das stimmt, kommt vielleicht
noch. Das kommt vielleicht noch, genau. Und daher glaube ich nicht, auch weil er sich hier extrem wohlfühlt und einen guten Nährboden hat für seine Entwicklung, dass einer der Spieler ist, die den VfB Stuttgart im Sommer verlassen werden. Da gibt es andere, zu denen kommen wir, glaube ich, auch noch.
Ja, ich bin da ehrlich gesagt bisschen unentschlossen, unschlüssig. Ich hoffe auf das, was du gesagt hast. Sehe ich auch als Punkt. Und wir wissen ja auch, dass Sven Mislintat einer ist, der Spielern sehr genau zu wissen gibt, wenn man auf sie setzt, wie sehr man auf sie setzt und auch wenn man nicht auf sie setzt, hat man auch gesehen an Beispielen wie Holger Badstuber oder Gonzalo Castro. Die Geschichte natürlich mit den Schweizern finde ich wahnsinnig interessant. Wenn du mich fragst, steckt Gregor Kobel momentan alle anderen Schweizer torhütertechnisch in die Tasche. Also Hitz, Bürki, Sommer vielleicht noch mit Abstrichen, aber da ist Gregor Kobel momentan der Beste. Und wenn der so weitermacht, steht der für die Schweiz bei der EM zwischen den Pfosten und zwar auf dem Platz und nicht irgendwie als Nummer 2 oder 3. Da bin ich echt mal gespannt, was sich da noch tut. Aber diese ganze Situation bei Dortmund, auch mit den Schweizern, auch die Erfahrung, die sie halt eben schon haben, so, die Dortmunder wissen halt auch, was gut ist. Ich hoffe auf das, was du sagst. Bin echt sehr gespannt, aber ich glaube, wenn es darum geht, sozusagen Abgangsgerüchte um irgendwelche Profis aus dem aktuellen VfB-Kader, ist das schon so das Heißeste momentan.
Ja, aber das ist schön, dass es, dein letztes Wort ist relevant, momentan. Ja. Also das mag sein, dass da ein Stück weit der Wunsch der Vater des Gedankens ist bei mir, aber auch mit der Vertragslaufzeit, mit der Nationalmannschaftsperspektive und auch wenn Thomas Hitzlsperger zuletzt, was auch völlig logisch ist, sagt, dass keiner unverkäuflich ist, glaube ich, dass da die aufgerufene Ablösesumme eine relativ hohe Hürde darstellt, zumal für einen Torhüter. Bei einem Feldspieler, bei einem Angreifer vielleicht sogar noch, der entsprechend Zahlen produziert, wäre es vielleicht was anderes. Insofern, ich bleibe dabei, dass der Spieler nicht einer von den Top-Kandidaten ist, die den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Das, was da jetzt gerade passiert, ist das übliche Buschtrommeln, Säbelrasseln, nenn's wie du es willst, das halt passiert, bevor die Transfermarkt-Situation oder die Transferphase so richtig Fahrt aufnimmt. Auch da konnten wir mit bisschen da zuletzt sprechen, da sagt er, momentan ist alles völlig ruhig. Das, was da gerade passiert, ist eher medial zu sehen, als dass da wirklich hinter den Kulissen was passiert. Zumal, du hast das eigentlich richtig angesprochen, die EM steht an. Und die bringt naturgemäß viele Dinge in Bewegung. Ja? Und insofern bleibe ich dabei. Es sind andere, die man da zu den Top-Abgangskandidaten zählen muss beim VfB Stuttgart. Und, da kann ich gleich anknüpfen, der Trainer gehört nicht dazu.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Wort, glaube ich, aus dieser Woche, was auch so irgendwie sich sehr interessant anhört. Diese Shortlist, diese sagenwobene Shortlist bei RB Leipzig von drei Namen, von der Oliver Minzlaff gesprochen hat im Zuge der Pressekonferenz, als es darum ging, dass nämlich Julian Nagelsmann den Verein verlässt. Philipp, du hast es gerade schon angesprochen, am Anfang der Folge zum FC Bayern München. Dementsprechend geht da dieses Trainerkarussell so ein bisschen weiter in der Bundesliga und die Situation hat sich ein bisschen gewandelt. Die Trainer haben in den letzten Jahren auch eben gemerkt, naja, bevor ich irgendwo weniger Erfolg habe und vielleicht gefeuert werde, mache ich aus dem jetzigen Erfolg, den ich habe, schlage ich sozusagen Kapital. Wir haben das gesehen bei Marco Rose, wir haben das gesehen bei Adi Hütter. Und jetzt passiert Ähnliches mit Nagelsmann, der für ein Apfel und ein Ei von Leipzig nach München gelotst wird. Und dieses Karussell, das halt jetzt losgeht, das ist eben die interessante Geschichte. Shortlist, Dreier-Shortlist. Nach mehreren Berichten war es so, dass jetzt aber möglicherweise gar keine wirkliche Super-Shortlist war, denn Jesse Marsch ist schon die Option Nummer 1 gewesen. Wieso soll man auch in die Ferne schweifen, wenn die Lösung in der eigenen Filiale liegt? Jesse Marsch, der bei RB Salzburg unter Vertrag steht und allem Anschein nach, wir nehmen die Folge jetzt am Mittwochnachmittag auf, vielleicht ist es, bis ihr diese Folge hört, auch schon offiziell, wohl das Traineramt bei RB Leipzig übernehmen wird, sorgt dafür, dass bei Salzburg wieder was frei wird und nach dem, was ich so mitbekommen und auch gelesen habe, ist es wohl so, dass beispielsweise Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg Heimweh hat, ist kein Scherz, also sich überlegen kann, wieder zurück in die Heimat zu gehen und dieser Job in Salzburg möglicherweise für ihn interessant werden könnte. Das wiederum würde dafür sorgen, dass beim VfL Wolfsburg ein Trainerposten frei wird. Dann gibt es noch einen interessanten Mann bei Young Boys Bern, der in aller Munde ist. Es gibt auch noch einen interessanten Trainer bei Ajax Amsterdam und. Ihr seht, es wird da wirklich viel momentan kolportiert. Das eine oder andere wird auch hochsterilisiert, aber wow, da ist einiges los und ich glaube, und Philipp, darum geht's uns jetzt, die Hoffnung ist einfach die, dass dieser Kelch, dieser Trainerkarussell-Kelch so ein bisschen am VfB und Pellegrino Matarazzo vorbeigeht, oder?
Ja, auch ihn hat man ja jetzt zweimal vorzeitig verlängert und ich bin guter Dinge, dass man aktuell das, was die Verantwortlichen offiziell sagen, auch wirklich glauben kann. Und Du stell dir doch einfach mal, natürlich ist das grundsätzlich interessant, so eine, sag ich mal, Trainerkarussellgeschichte gab es schon lange nicht mehr, wenn überhaupt im europäischen Business oder jetzt auf die Bundesliga bezogen, ja, dass da plötzlich monströse Ablösesummen bezahlt werden für Trainer, ja, beispielsweise, und dass eben so viel Rotation da ist. Aber jetzt auf dem VfB runtergebrochen, ist es halt de facto so, das gilt für alle Spieler übrigens genauso, dieses Projekt ist gerade dabei, richtig Fahrt aufzunehmen. Es ist aber noch in der Entstehung. Und viele, viele Leistungsträger haben langfristig Vertrag. Der Trainer hat langfristig Vertrag. Seine Ausstiegsklausel zieht auch erst ab 23. Und wenn ich ihn wirklich nicht völlig falsch einschätze, den Trainer, dann ist er jemand, der gerne zu Ende bringt, was er angefangen hat. Und der ist hier noch nicht fertig. Du kannst mir kommen mit noch und nöcher, der hat jetzt so viel, auch die ganzen Spieler, was denkst du, der Kollege Beers oder der Kollege Kujol, die haben nicht mit ihm gesprochen, die haben nicht ein klares Konzept aufgezeigt bekommen, die haben nicht ein klares Commitment seitens des Clubs auch bekommen, hey, das ist unser Trainer und der gibt euch die Chancen, wenn ihr euch die verdient. Ja, zu den beiden Jungs kommen wir ja nachher noch und das ist was, was ich wirklich so einschätze, dass alle Anwerbungsversuche überwiegt. So rum ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt. Und Mislintat sagt ja auch nicht umsonst, unser Wunsch wäre es natürlich, alle zu halten. Das gilt für alle Spieler und auch für alle Staff-Member. Und wenn, weil dann ist natürlich der ideale Nährboden gegeben, die ideale Basis dafür gelegt, wirklich den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen zu können und da wirklich nochmal ordentlich drauf zu satteln. Ja? Anstatt jetzt schon wieder dieses Thema zu haben, Entscheiderwechsel, Kontinuität damit futsch, du fängst wieder von Null an. Das wäre so konträr zu allem, was die letzten 18 Monate getan haben, was sie gesagt haben. Ich glaube einfach nicht, auch da nochmal der Einschub, mag der Wunsch der Vater des Gedankens sein zum Teil, aber ich glaube nicht, dass im Sommer der große Cannstatter Ausverkauf droht. Es werden Spieler gehen und ich kann die Idee auch jetzt dann gerne gleich mal benennen, wenn wir da noch einen draufsetzen wollen. Aber der Trainer wird es nicht sein und Gregor Kobel wird es auch nicht sein.
Und ich meine auch jeder, der die Situation beim VfB verfolgt, da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Du hast es auch schon mit Blick auf Gregor Kobel angesprochen. Also es gibt ja Positionen, die eigentlich sozusagen nicht verhandelbar sind oder wo Menschen gesetzt sind. Trainerposition, Torhüter, es gibt den einen oder anderen Verteidiger. Und es gibt natürlich den Bereich, wo beim VfB schon sowas wie Überangebot momentan besteht. Das ist nämlich vor allem im offensiven Bereich. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du darauf so ein bisschen ansprichst, auf Personalien aus dem Bereich.
Richtig, genau. Ich werde dir auch also ganz klar die Namen nennen. Ich gehe davon aus, dass Nico González den Verein verlässt. Und zwar für eine stattliche Summe. Ja, also 20 Millionen plus X werden da aufgerufen werden und die werden auch bezahlt werden. Und Marc Kempf wird den Club verlassen. Auch da bin ich mir relativ sicher. Und ebenso sicher bin ich mir eigentlich bei Konstantinos Mavropanos, denn ich glaube, da wird es genügend und zahlungskräftigere Interessenten geben als den VfB Stuttgart nach seiner Performance in diesem Jahr. Arsenal wird es nicht sein. Ich glaube nicht, dass er dahin zurückgehört zu dem Club, dem er gehört sozusagen. Aber ich denke, da geht die Leihreise weiter und das führt mich zum eigentlichen Problem, das daraus dann resultiert. Denn du hast mit Waldi Anton wieder einen dieser Leitachsenspieler. Bei ihm ist ganz klar eine Führungsrolle zugedacht für die kommende Saison. Es ist aber auch so, dass er halt so der Einzige ist, dann der da noch über ist von der Dreierkette. Man kann natürlich den Kaminski, wo man auch gucken kann. Man hat den Kalle Stenzel, wo man auch gucken muss vielleicht. Also dann hast du halt diesen Fakt, den man nicht wegradieren kann, 51 Gegentore. Das ist viel, das ist sogar sehr viel. Und die größte Baustelle, finde ich, für die kommende Saison, die der Club hat, ist tatsächlich das zu fixen. Obwohl das eigentlich eine gute Abwehr-Dreier-Reihe ist, aber das sind zu viele Gegentore und natürlich, es verteidigt ja nicht nur die Dreier-Reihe, sondern es verteidigt die komplette Mannschaft, aber da ist ein Ansatzpunkt da, wo man wirklich gucken muss, zumal, wie gesagt, ich glaube, dass wir nächstes Jahr weder Kempf noch Mavropanos im VfB-Trikot sehen werden.
Und dieser Name Kempf ist vielleicht der, der am meisten, wie ich finde, aufhorchen lässt, weil das ist einer, wir haben es ja auch erst neulich berichtet, dass ihm ein neues Vertragsangebot vorgelegt wird und dass man ihn eigentlich schon gern halten möchte und ihn noch mehr aufbauen möchte. Da könnte man doch durchaus den einen oder anderen Euro, der dann vielleicht für Holger Badstuber nicht mehr gezahlt werden muss, an Marc Kempf überweisen. Das ist so ein Name, glaube ich, der lässt aufhorchen. Bei Mavropanos ist es allein schon aufgrund der Leihsituation nicht einfach. Nicolas Gonzalez, finde ich, haben auch die Spieltage, in denen er verletzt gefehlt hat, gezeigt, dass es ohne ihn geht, zumindest in der Zeit, als Silas Mamanguiduka noch da war. Also die Achse Silas Kalajdzic hat sehr gut funktioniert und die Offensive hat sehr gut performt, auch ohne Gonzalez. Aber Kempf ist so ein Name, wo ich, wenn ich den jetzt höre, denke so, oha.
Ja, ist auch, also kann natürlich auch sein, dass mir das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe und noch sagen werde, vielleicht in zwei Wochen, drei Wochen von diesem Internet um die Ohren fliegt, ist ja auch logisch, liegt ja drin. Aber ich glaube einfach, dass ich das bei Marc so ein bisschen, auch wenn ich schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen habe, so ein bisschen spüre, der hat zwar eine hohe Wertschätzung, aber man hat ihm halt dieses Kapitänsamt genommen, auch wenn es nicht Materazzo war. Er hat jetzt auch die Situation, dass er in einem gewissen Alter ist, noch einmal diesen großen Vertrag unterschreiben zu können. Er hat die Situation, dass einer der Top-Interessenten für ihn Eintracht Frankfurt ist, sein Stammverein, sein Jugendverein, die international spielen, vielleicht sogar Champions League spielen werden. Da kommt für mich, also wenn ich bin immer bei solchen Situationen immer großer Freund von Pro- und Con-Listen. Also wenn du machst dir Pro und Contra und schreibst dann halt da deine Punkte auf und dann würde ich mich jetzt in die Situation von Marc Kempf versetzen, ist meine Pro-Liste für einen Wechsel relativ lang. Die Contra-Liste, die umfasst nicht allzu viele Punkte. Und das ist halt, ja, wie gesagt, wir reden hier wirklich von meiner persönlichen Meinung, von meiner Einschätzung. Ich kann damit auch völlig falsch liegen. Aber ich glaube nicht, wiederhole es nochmal, dass wir ihn nächstes Jahr im Brustring-Trikot sehen werden. Bei Mavropanos ist es ja so, ist ja klar kommuniziert vom Club, die wollen natürlich, die wollen die Leihe verlängern, die bezahlen können sie ihn nicht, weil er, das sieht ja jeder, der eine Qualität hat, die du als VfB Stuttgart unter Corona-Bedingungen überhaupt nicht stemmen kannst, die Ablösesumme, die da aufgerufen werden würde. Da ist es einfach ein 50-50-Ding. Ich denke aber, wie gesagt, auch da geht die Leihreise weiter. Ich kann mich nur wiederholen.
Das ist übrigens auch ein interessantes Wort, Leihreise. Fast so schön wie Shortlist.
Ja, sind ja hier bekannt dafür, gewisse Wortschöpfungen immer wieder mal ins Spiel zu bringen. Ne?
Oder vielleicht auch sogar salonfähig zu machen.
Das, lala, jetzt aber, Christian.
So, nächster Punkt. Trainingswoche Lazarett. So ein bisschen auch ein Punkt, auf den wir jetzt auch mal ein bisschen ausgeruhter echt blicken können, weil ein paar Tage hatte die Mannschaft frei, jetzt wird das Training aufgenommen, das nächste Spiel erst in 10 Tagen. Da tut sich was und ich glaube, so die Frage, die meisten beschäftigt, ist natürlich, wer kann möglicherweise noch in 1, 2 oder allen 3 Spielen noch auflaufen? Also Stichwort Gonzalez, Sosa, Mangala, wie ist denn da der Stand der Dinge?
Während wir aufnehmen, Christian, läuft das Training und insofern zugucken dürfen wir ja nicht, auch da kommen wir gleich noch dazu, wie es jetzt für den VfB da überhaupt weitergeht. Aber wir haben uns natürlich umgehört, wir sind ja nicht auf der Brennsuppe hergeschoben, hätte mein Opa gesagt.
Dafür sind wir doch da, ne?
Richtig, genau. Und es sieht wohl so aus, dass sowohl Nico Gonzalez als auch Borna Sosa, Borna Kapselverletzung im Knie, Nico muskuläre Geschichte Oberschenkel, dass sie diese Woche einsteigen. Also vielleicht heute schon Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und dann kontinuierlich die nächsten Tage gesteigert werden in ihren Umfängen. Da kommt dem VfB zu Pass, dass eben am Wochenende kein Spiel ist, ja, dass sie da in aller Ruhe und mit der nötigen Steuerung reinkommen können. Und alles, was ich rund um Orel erfahren konnte die letzten Tage, da sieht es wohl auch sehr, sehr gut aus, wobei der extrem vorsichtig geworden ist. Dadurch, dass er eben diese Opa-Simpson-Nummer gemacht hat, über die wir gesprochen haben vor 1, 2 Wochen, nämlich ins Training kommen, Hut kurz an die Stange hängen und umdrehen und sofort wieder rauslaufen, ist und auch, weil eben die Perspektive EM-Kader für ihn da ist, ist der jetzt halt super, super vorsichtig. Ich finde, er fehlt am meisten, wenn du wirklich siehst, wie der VfB Fußball spielt, wie er davor Fußball gespielt hat, bevor Orel halt ausgefallen ist, ist das der Spieler, der am meisten Impact hatte, der am meisten Einwirkung auf das Spiel genommen hat, beziehungsweise sein Fehlen. Ist ja oft so, dass man immer erst bemerkt, was jemand wert ist, wenn er weg ist. Ne?
Und das sehen wir im Fußball so übrigens.
Richtig, genau. Und bei Orel siehst du das halt extrem deutlich, oder im Fall Mangala siehst du das extrem deutlich. Ich glaube, da wird aber auch vielleicht nächste Woche ein kleines Lebenszeichen oder eine Perspektive da sein, wobei ich da noch nicht glaube, dass es für Augsburg reicht. bei Nico und bei Borna könnte das reichen.
Ja, also zumindest vor dem Spiel in Leipzig hat sich Pellegrino Matarazzo auch noch eher defensiv geäußert, hat gemeint, dass wir vielleicht gucken, dass wir ein oder zwei Spiele denen noch geben können. Aber die Kehrseite der Medaille, und zwar aus Sicht der Spieler, ist ganz klar, nach der Bundesliga-Saison stehen für alle drei möglicherweise ganz wichtige Dinge in der Nationalmannschaft an. Also Nico González, der gerade das letzte Mal noch im vergangenen Jahr, als er gespielt hat, Tore geschossen hat. Und jeder, der weiß, was es für die Argentinier bedeutet, in der Nationalmannschaft mal zu spielen. Also müssen wir gar nicht in die Breite treten. Borna Sosa hat möglicherweise die Gelegenheit, U21 EM im Viertelfinale gegen Spanien zu spielen, wäre auch wieder spielberechtigt. Ore Mangala war letztes Mal schon für den letzten Zyklus für die belgische A-Nationalmannschaft qualifiziert. Die spielen auch sowas wie eine Europameisterschaft, habe ich mir sagen lassen. So. Und das haben die Jungs natürlich auch alles im Hinterkopf. Das wird auch sicher mit den Vereinen und auch mit Pellegrino Matarazzo und der sportlichen Leitung kommuniziert. Da will man jetzt, glaube ich, kein Risiko eingehen. Also so wie du gerade gesagt hast, so eine Opa-Simpson-Nummer darf echt nicht nochmal passieren, weil das wäre wahnsinnig bitter.
Absolut, absolut. Andererseits gibt es ja immer zwei Seiten von der Medaille und die zweite Seite ist, dass eben genau das Fehlen die Möglichkeit eröffnet, für gewisse Youngster dranbleiben zu dürfen, zu können. Ja. So die letzten 14 Tage vor dem Leipzig-Spiel waren Luca Mack, Toni Aidonis und Mo Sanko komplett im Training bei Matarazzo. Das wird sich jetzt wohl weiter so gestalten, dass die weiter schnuppern dürfen und vielleicht dann auch wieder mal eine Kadernominierung oder mehr bekommen. Das ist halt die positive Seite dessen. Ne? Die Langzeitverletzten haben wir oft genug drüber gesprochen, mit denen braucht keiner mehr zu rechnen. Ja? Der Einzige, wo da vielleicht nochmal so ein Goodwill-Ding bekommt, ist Hamadi Al-Ghadoui. Ja? Der wird sich auch dann zeigen, wie man weiter mit ihm umgeht. Und so wird es jetzt voll rauslaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nochmal großes Risiko gehen, zumal es die Situation nicht notwendig macht. Ja, haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen. Es gab zwar jetzt findige Internet-User diese Woche, habe ich gesehen, die den Kicker-Tabellenrechner so lange angeschmissen haben, bis der VfB plötzlich noch auf dem Relegationsplatz gelandet ist. Aber also da muss schon sehr, sehr viel passieren, glaube ich, bis das tatsächlich Wahrheit wird. Und für den VfB geht es jetzt einfach darum, sag ich mal, die Regeln, die jetzt aufgestellt werden, zu befolgen, beziehungsweise da wirklich aufzupassen, dass da jetzt nicht nochmal was passiert, so wie es Hertha jetzt geht, die noch irgendwie 6 Spiele auf der Uhr haben, ja, und unter enormem Druck da hinten drin stehen. Und das bedingt, dass man sich jetzt an die von der DFL vorgegebenen Regeln hält, alle Spieler, alle Verantwortlichen, Inner Circle, der Staff, die müssen ab Montag eine verschärfte, ja, soll ich sagen, Regelungen irgendwie müssen die durchlaufen. Das heißt, sie dürfen eigentlich nur noch Kontakt zu ihrer Familie und Kontakt zum Mannschaftskreis haben. PCR-Tests noch und nöcher. Und dann geht's am 12. Mai, also ab 3. Mai tritt das in Kraft, ab Montag nächster Woche. Übers Wochenende wird es wahrscheinlich freigeben. Und ab 12. Mai geht's dann in die Bubble. Ne? So ein bisschen analog des Vorbilds USA, NBA, NFL, viele, die das verfolgen, kennen es vielleicht noch. Und da geht es, das ist ganz lustig, da geht es ins Waldhotel nach Degerloch. Ja, also in tiefblaues Hoheitsgebiet. Das wird lustig.
Schön. Ich meine, dass sogar zuletzt die deutsche Nationalmannschaft dort gewesen ist, als sie das Spiel gegen Spanien hatten, glaube ich, noch im Herbst. Also angesagte Adresse. Ich meine, bitte, Waldhotel, soll sich keiner beschweren.
Celtic war da schon.
Selbst Celtic. Ich meine, es hätte auch die Sportschule Ruid sein können, muss man auch bedenken an der Stelle.
Ich fand in dem Kontext, finde ich, es wirklich hochinteressant, was Matarazzo letzte Woche bei einer Pressekonferenz gesagt hat, als eben, da war es schon fast klar, dass es das Waldhotel wird, auch wenn es der Pressesprecher Tobi Herbert noch nicht final bestätigen wollte, aber es lief eben alles drauf raus und mittlerweile ist es, glaube ich, in trockenen Tüchern. Aber der sagte, warum, auf die Frage, warum man nicht nochmal ins Morepo gehen würde, vor den Toren Ludwigsburgs, wo man letztes Jahr war, sagte er was mir im Gedächtnis hängen blieb, und zwar, ich bring's jetzt natürlich nicht im O-Ton zusammen, aber ich wollte nicht die Gefahr laufen, die eventuell negativ behafteten Erinnerungen an diese Zeit damals wieder aufleben zu lassen. Obwohl jetzt natürlich, dass der eigentlich hinten raus positiv war, man ist aufgestiegen und so weiter, aber es war in die erste Corona-Welle, das erste Mal Quarantäne, das erste Mal Bubble, das erste Mal Regeln, die halt keiner von uns, nicht nur Fußballer, sondern keiner von uns halt so gekannt hat. Und allein das hat ihn dazu bewogen, jetzt einen anderen eine andere Location zu wählen, einen anderen Platz. Und das finde ich halt schon beeindruckend, dass man selbst an solche Kleinigkeiten offensichtlich denkt. Ja, das kann man ja, wenn man das jetzt vergleicht mit dem VfB Stuttgart von vor ein paar Jahren oder mit generell dem Fußball bis vor ein paar Jahren, ist das ja völlig ungewöhnlich. Da ist man halt nochmal kurz zu Kurztrainingslager nach Malle geflogen, wenn es drauf ankam.
Da musste ich auch gerade denken, ja, eigentlich Wahnsinn. Aber genau das ist der Punkt, dass eben auch sowas eine Rolle spielt. Und ja, klar, also wenn auch ich mich an die Zeit zurück erinnere, als das alles war und dann ging das los mit so einer beschissenen Niederlage dabei wie in Wiesbaden, wer sich noch daran erinnert und so. Also das war eine ganz komische Zeit und das war einfach von Grund auf negativ behaftete Zeit für uns alle. Deswegen finde ich den Gedanken echt, also auch sehr interessant dazu sagen, wir, das soll nochmal so ein Aufbruch sein für uns. Das soll nicht mehr so ein zurück in dunkles Kapitel, Anfang Corona-Pandemie und so sein, sondern wirklich, hey, wir wollen das jetzt nochmal, wir ziehen das zusammen durch, jetzt die 2 Wochen, volle Power und dann ist auch gut, ne? Also, ich finde das interessant, was da alles einspielt.
Da passt auch dazu, dass er zuletzt gesagt hat, ich bin ja der Chefpsychologe hier bei mir im Staff, im Club, ja, weil er natürlich auch die ganzen Experten, die er ja dazu geholt hat oder die es eben gibt im Trainerteam, natürlich auch leiten muss, ja. Und das ist schon hochinteressant, auch generell, glaube ich, ein Kontext, dem ich mich demnächst mal in der Geschichte widmen wollen würde. Das ist wirklich interessant, wie da der Trainer agiert und wie unterschiedlich das ist im Vergleich zu eben, sag ich mal, gängigen Vorgehensweisen in dem Business, wie sie noch vor 5, 6, 10 Jahren existiert haben. Es ist einfach ein kompletter Paradigmenwechsel irgendwo. Ja, es ist einfach ein neues Zeitalter, was auch damit zusammenhängt, dass es halt ganz viel dieser NLZ-Trainer jetzt sind, die den Ton angeben in der Branche. Ne? Da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen.
Geht der HSV eigentlich nach Malente, frage ich mich gerade. Aber das steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt Papier.
Das ist der Klassiker, gell?
Ja, ne? Nicht unser Bier.
Ich bin weiterhin ja noch weit entfernt davon, mit dem HSV Mitleid zu empfinden. Ich finde, denen gehört so, wer jahrelang diese Scheißuhr in seinem Stadion da so hochnäsig montiert hat, der kann ruhig mal ein paar Jahre zweite Liga machen.
Dann hätte ich aber noch eine Frage zum Abschluss dieses Themenblocks an dich, Philipp Meisel, die nichts mit dem VfB zu tun hat. Also, aber stellen wir uns mal vor, imagine, es gibt eine Relegation HSV gegen Bremen. Für wen bist denn du dann? Du jetzt wegen Bremen auch und so.
Ich bin für die Papierkugel.
Alles klar, das ist eine Antwort. Die kaufe ich.
Ja. Gut. Jingle bitte.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Unser NLZ Newsflash, Christian, ist diese Woche der Punkt auf unserer sendungsbegleitenden Themenliste, der mir die meisten Unterpunkte hat. Freut mich, dass wir wieder wirklich viel zu erzählen haben zu diesem Themenkomplex. Und ich beginne mal mit dem 3:1 des VfB Stuttgart auswärts in der Bizerba Arena.
Bitte?
Ja, so heißt das schmucke Stadion nach irgendeinem Sponsor. Man kann es mal googeln, was Bizerba ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der VfB gewonnen. 52 Punkte auf der Habenseite, 8 Spiele Rest und ist Tabellen-7. In der Regionalliga Südwest. Die schönsten Geschichten rund ums Spiel schrieben aber die Youngster. Nämlich Leo Münz erzielte sein Premierentor im Seniorenfußball. In seinem 3. Spiel überhaupt, glaube ich, oder das 4. Thomas Castanaras, griechischer Junioren-Nationalspieler, erzielte sein Premierentor im Seniorenfußball. Und auch Lukas Laupheimer war wieder auf der Kaderliste, kam, glaube ich, aber nicht zum Einsatz. Kleines,
Wermutströpfchen.
Tröpfchen. Verletzung Holger Badstuber, der ist aber mittlerweile schon wieder ins Training eingestiegen unter der Woche. Da hat's halt im Rücken ein bisschen gezwickt. Bei einem alten Mann auch kein Wunder. Da muss ich nur bei mir jeden Morgen gucken, wie ich hier meine Übungen zu Hause auf der Yogamatte machen muss, um überhaupt mobil zu sein, um in den Tag starten zu können mittlerweile. Castanaras, spannende Personalie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die letzten die anderthalb Jahre immer mal wieder genauer hingeguckt, vor allem als die U17 noch gespielt hat. Ja, er ist jüngerer Jahrgang U19 jetzt. Hoch aufgeschossen, Stürmer, kann es mit links, kann es mit rechts, kann es mit dem Kopf. Griechischer Juniorennationalspieler, habe ich schon gesagt. Ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass er die Qualität hat, wie beispielsweise David Hummel sie hat. Aber da man immer deutlicher vernimmt, dass das wohl nichts wird mit einer Zukunft beim VfB für David Hummel, weil er sich wohl anders entscheiden wird, könnte Castanaras jemand sein, über den wir noch öfter sprechen in den nächsten Wochen und Monaten, weil der natürlich die Saison ist ja jetzt beendet in den Junioren-Bundesligen, offiziell auch seit letzter Woche, weil der in der kommenden Runde viel Spielzeit bekommen wird. Mosanko ist ja schon weg, Hummel wahrscheinlich nicht mehr da und mein Nico Willig braucht auch irgendeinen Stürmer, der vorne die Glocken reinklopft und das könnte er sein.
Und der eine Aspekt sind die Personalien, die du gerade aufgezählt hast. Das andere ist auch so ein bisschen das Sportliche in der Gesamtbetrachtung. Auch da gab es ja, wer sich daran erinnert, ist ein paar Wochen her, da hat der VfB 2 eine Niederlagenserie in der Regionalliga und Frank Fahrenhorst hat sich da auch danach geäußert und hat gemeint, boah, wir müssen echt gucken, dass wir einfach wieder dieses unbedingte Gewinnen wollen bei uns etablieren und dass die Jungs das nicht zu sehr knickt und genau diesen viel zitierten Bock haben sie jetzt wirklich umgestoßen, weil sie haben einen Punkt geholt in Offenbach und jetzt gerade dieses Spiel in Balingen, da bestachen sie echt eine große Effizienz auch und haben wirklich einfach mal wieder, ja, wirklich dieses Erfolgsgehen so ein bisschen sich zurückerkämpft. Und das ist eine gute Nachricht, dass einfach, man sieht es jetzt bei der Erstmannschaft, man hat es beim VfB 2 gesehen, es gibt mal immer diese Phasen, jede Saison und in der Regionalliga erst recht mit so viel Spielen, da durchschreitet man immer mal das eine oder andere kleine Tal, aber sich da wieder rauszuschaufeln, das ist ein Qualitätsmerkmal für die Mannschaft, deswegen, allein deswegen auch schon ganz, ganz wichtig.
So sieht's aus und da, apropos Qualitätsmerkmal und Sprungbrett und Bühne, ich meine, Mo Sanko gibt sein Bundesliga-Debüt am Wochenende. Einige wussten es ja schon am Samstagabend und er hat es dann auch ein paar Stunden vor Anpfiff über seinen Instagram-Kanal kommuniziert, dass er zumindest im Kader ist. Er hat dann 16 Minuten Spielzeit bekommen. Ich meine, es ist die beste Werbung irgendwo dafür, dass das, was die da gerade unten vorgeben zu tun, beziehungsweise sagen zu tun, nämlich dieses, wir setzen auf unsere DNA, jung und wild ist unser Motto wieder, dass es wirklich auch gelebt wird. Ja, das sehen natürlich die Spieler, das sehen externe Beobachter, das sehen wir. Das wurde halt jahrelang eher ins Stadionheft gedruckt oder auf irgendwelche Broschürchen, aber halt nicht wirklich mit Leben gefüllt. Jetzt ist es so, Thomas Krücken, haben wir lang drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, als er hier war bei uns im Podcast über dieses Thema. Mo Sanko ist das beste Beispiel dafür. Ich habe die Tage, lest ihr bei uns in der App, da ein Stückchen geschrieben dazu, wie es denn überhaupt dazu kam mit der Verpflichtung und wie sein rasanter Weg die letzten Wochen und Monate irgendwie Gestalt angenommen hat bis zu diesem Bundesliga-Debüt jetzt. Das lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz. Lest ihr als mein VfB Plus-Kunden in der App und ich bin wirklich gespannt, ob er noch das ein oder andere Mal zum Einsatz kommt in dieser Saison oder ob er wieder zurückgeht zu Frank Fahrenhorst. Die spielen am Freitagabend 17 Uhr beim TSV Steinbach-Haiger, dem Viertplatzierten in der Regionalliga. Und da die Profis spielfrei haben, könnte es ja schon sein, dass da wieder der eine oder andere Unterstützer bzw. Wandler zwischen den Welten zum Einsatz kommt.
Ja, ich finde interessant bei der ganzen Nummer, ich habe das ja begleitet am vergangenen Wochenende rund um das Leipzig-Spiel und Mo Sanko, wie geräuschlos das so stattgefunden hat. Also kein großes Primborium, sondern war halt einfach im Kader. Ich glaube, die meiste Aktivität fand so auf dem Insta-Kanal von Mo Sanko selbst statt, der das alles ja wirklich Schritt für Schritt begleitet. Ist ja auch ganz normal, ist auch schön. Aber VfB-seitig, vereinsseitig fand ich das echt auch beeindruckend, ich will nicht sagen heimlich still und leise. Natürlich wird dann auch ein Tweet abgesetzt und herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, alles gut. Aber nicht so dieses ganz große Silbertablett, was da irgendwie aufgetischt wird, sondern sachlich nüchtern, er ist dabei, wir freuen uns und ja, entsprechend auch die Aussagen der Beteiligten. Das spricht auch für alles das, was Thomas Krücken uns damals erzählt hat und dass man wirklich da behutsam vorgeht. Das wird anscheinend nicht nur propagiert, sondern auch gelebt.
Ja, richtig. Und so ist es halt nun mal, das ist ja ein alter, ausgelutschter Spruch, aber Taten sind einfach immer mehr wert als Worte. Und das siehst du in dem Fall ganz gut. Ich finde das erfrischend, auch dass man das weiß eben oder jetzt einfach so entsprechend behandelt, dieser Rucksack an Erwartungshaltung, der dem jungen Mann aufgebürdet wurde, schon in den letzten Wochen eigentlich, daran kann er nur zugrunde gehen, nur zerbrechen. Wir haben doch alle die besten Beispiele noch sehr gut vor unserem inneren Auge. Schau dir nur Timo Werner an. Ja. Der ist ja bis heute, auch wenn er nicht mehr für den VfB spielt, mit dieser Thematik behaftet. Also mittlerweile gibt's Compilations über seine Crucial Misses auf YouTube und so. Ja, der wird ja ausgelacht, wo es irgendwie noch ging. Das ist doch einfach, das ist nicht zielführend. Ja, für niemanden. Ich verstehe Fans, die sagen, hey, der Typ ist ja unser Jugendspieler und geht dann zu Leipzig und so. Und dass es denen nicht gefällt, aber das ist noch lang kein Grund, eine Person dann irgendwie lächerlich zu machen, wo es nur irgendwie geht, einen jungen Sportler. Und das fand ich immer ein bisschen schade in dem Kontext. Und ich hoffe, dass es bei Mo nicht passiert, dass man ihn nicht überlädt mit Erwartungshaltung. Was man eben aus dem NLZ und aus dem Teamkreis mitbekommt, sie gehen damit sehr, sehr vorsichtig um, sehr, sehr sensibel, und das ist erstmal gut. Und dann schauen wir mal, was da noch dazu kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Neuzugang im NLZ-Bereich auch bald in den Geschmack kommt, die ersten Trainingseinheiten mit Mo zu absolvieren. Und das ist Nate Weiss. Was weißt du, Vorsicht Wortspiel, über Nate Weiss, Christian?
Der Instagram-Trainer?
Ja, richtig, der Instagram-Trainer.
Nein, also auch eine Meldung, die jetzt ganz frisch reingekommen ist, am heutigen Mittwoch für uns, heutigen Mittwoch für euch, gestrigen oder vorgestrigen oder wann auch immer. Auch da wächst das Team weiter, und auch da folgen auf das, was auch Thomas Krücken eben lange gesagt hat, auch da folgen eben Taten mit entsprechender personeller Besetzung.
Also genau genommen muss ich dich leider korrigieren. Das Team wächst nicht, sondern Nate Weiss ersetzt Andy Schumacher, der den Club verlässt. Andy Schumacher und Daniel Teufel waren so die beiden Jungs, die dieses ganze Thema Potenzialtraining, individuelle Ausbildung in den verschiedenen Altersstufen die letzten Jahre quasi oder die letzte Zeit irgendwie aufgebaut, betreut haben, gesteuert haben, federführend. Andy Schumacher geht. Ich weiß es nicht, ob er geht, weil Nate Weiss kommt oder weil er eben andere Aufgaben hat oder weil er gerne hätte und sich ein anderes Ziel gibt. Was ich weiß, ist, dass Nate jemand ist, der in dieser Szene der NLZ-Trainer, Ausbilder einen sehr, sehr guten Namen hat. Und zwar insbesondere, weil er Dinge so ein bisschen anders macht, als es vielleicht Usus ist in Deutschland. Er ist geboren in New York, in Brooklyn. Ist, glaube ich, in Florida aufgewachsen und hat dort seine Liebe so zum Fußball entdeckt, weil je weiter südlich in den USA du wohnst, umso größer ist der Anteil der hispanischen Bevölkerung, die natürlich völlig fußballverrückt sind. Ja, und hat dann sein Glück als Fußballer in Europa gesucht, hat es nicht so ganz geschafft. Ich habe jetzt seine Spielerkarriereliste hier offen bei diesem Portal, das wir alle kennen. Also er hat seine erste Station, das ist ein absolutes Highlight für dich, Christian, in Europa als Spieler. FK Metalac Gorni Milanovac aus Serbien.
Sehr interessant. Ja, das ist echt, auch echt cool. Also das sind Vereine, also wenn man sich irgendwie denkt, so dieser Verein hat irgendwie im Podcast noch gefehlt, seine Erwähnung, jetzt ist es passiert. Ja.
Dann hat er gespielt bei so großen europäischen Großclubs wie Longford Town in Irland, FK Jeglava in Lettland, mit denen ist er, glaube ich, sogar Meister geworden. Oder Pokalsieger, hat auf jeden Fall was gewonnen.
Ja, das ist, der Verein sagt einem sogar was als treuer Beobachter von Champions League und Europa League Qualifikationsrunden.
Genau, ja. Richtig. Ja. Übrigens auch sehr schön, das Wappen vom FK Jelgava, wir schweifen ab sowieso. Das ziert ein Elch, der einen Fußball auf seinem Geweih, balanciert.
Und jetzt, um den kleinen linguistischen Exkurs zu vollenden, das ist jetzt, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass Jelgava tatsächlich auch Elch zumindest in der Wortbedeutung hat, denn auf Kroatisch-Serbisch heißt Jelen der Elch. Und ich kann mir vorstellen, dass es da eine ähnliche sprachliche sozusagen Komponente gibt in diesem geografischen Teil Europas. So, jetzt zurück zu Nate Weiss.
Bevor ich weiter Clubs aufzähle, genau. Seine letzten Stationen sind dann solche Adressen wie die SG Klein Rinderfeld, TSV Oberkotzau und Seligenporten 2 und so weiter. Das tut aber alles nichts zur Sache. Was Nate speziell macht, ist seine Herangehensweise an dieses Thema Potenzialtraining, individuelle Ausbildung. Er arbeitet da ganz stark mit Methoden, die halt auch von anderen Sportarten kommen, und hat beim Club, also beim ersten FC Nürnberg, von dem er kommt, sogar einen eigenen YouTube-Serien, wo er eben diese Übungen vorstellt, habe ich mir ein bisschen reingetan. Und was ich besonders charmant finde, er ist nach Pellegrino Materazzo der zweite riesige Diego Maradona-Fanboy im Club. Ich habe hier einen Artikel gelesen von nordbayern.de, da steht drin, dass über 900 Briefe bei Diego Maradona angekommen sein müssen, über 20 Jahre knapp verteilt mit dem Absender Nate Weiss. Er hat also als Elfjähriger angefangen, ihm Briefe zu schreiben, war ein Riesenfan und ja, hat eben dadurch auch seinen Weg zum Fußball gefunden, seine Inspiration. Jedenfalls, was man eben auch aus dem Club hört, soll das jemand sein, der wirklich es schafft, diese Ausbildung der speziellen Talente, die dieses Potenzialtraining erhalten, doch nochmal auf ein anderes Level heben kann, weil er eben andere, spannendere Ansätze hat, wie normalerweise. Insofern kann es eigentlich für den Club nur ein Gewinn sein. Und ich hoffe, dass er diesen Effekt dann auch wirklich hier erzielt, wenn er seine Arbeit aufnimmt zur neuen Saison.
Das ist eine wichtige Personalie gewesen. Und dann gab es noch weitere, die verkündet wurden zu Wochenbeginn. Und da ging es um einen Profivertrag und eine Verlängerung, richtig?
So sieht's aus, richtig. Jordan Meyer, du erinnerst dich noch, über den wir hier auch schon öfters mal gesprochen haben. Einser-Abiturient, Kapitän von Nico Willigs U19, hat also wie prognostiziert, wie angekündigt, seinen Profivertrag bekommen. Hat unterschrieben bis 2025. Hat für mein Dafürhalten die dringende Notwendigkeit, mal wieder einen Friseur aufzusuchen, aber das ist völlig unsachlich, weil er hat eine Frisur mittlerweile mit seinem Lockenkopf, die echt ein bisschen ungewohnt ist, zumindest wenn man ihn so oft gesehen hat, weil meistens trägt er kurz. Das ist ein wichtiges Zeichen, vor allem weil er halt jetzt in der Vorbereitung komplett bei den Training, bei den Profis sein wird. Er wird die 6 Wochen Vorbereitung komplett mit Materazzo und dem Team absolvieren, ins Trainingslager fahren. Und dann rund um das DFB-Pokalspiel, das quasi den Pflichtspielauftakt markieren wird, im August, wird dann entschieden werden, bleibt er da? Ist er schon soweit? Ja. Was man sich wohl wünschen wird? Oder ist er doch noch nicht ganz so weit nach seinen 2 schweren Verletzungen, Kreuzbandriss, Meniskusriss diese Saison, dass er erstmal noch bei Frank Fahrenhorst weiter ja Erfahrung sammeln wird, Spielzeit sammeln soll und damit auch mit den Kollegen Irmer Beyers und Alu Kuol zusammenspielen wird. Bei denen geht es nämlich genauso. Die beiden Neuzugänge, die der VfB schon bekannt gegeben hat, ein Australier und ein Türke, die werden beide hauptsächlich bei Fahrenhorst erstmal spielen, bei den Profis trainieren, aber bei Fahrenhorst spielen. Und da treffen sie dann auf Meyer und auch auf Sebastian Hornung. Das ist der Zweite, der seinen Vertrag verlängert hat, zwar nur um 1 Jahr. 20 Jahre alt, Stammtorhüter bei Fahrenhorst gerade. Und so dieser typische Schwellenspieler, schon länger mal wieder, immer wieder bei den Profis dabei, auch schon mal im Trainingslager mit dabei gewesen als 4. Keeper. Du hast ihn, glaube ich, selbst erlebt in Spanien.
Marbella, genau, ja.
Richtig. Und Seba ist ein Top-Typ, super angenehmer Kerl, ein Riesentorhüter auf der Linie, fußballerisch richtig stark. Er hat so ein bisschen das Thema Körpergröße, Strafraumbeherrschung. Körpergröße kann er nicht mehr viel machen, da wird nicht mehr viel dazukommen. Und soll aber quasi so zum dritten Torhüter avancieren, sprich den VfB-Ultra auf der Bank irgendwann ersetzen, nämlich Jens Grahl, dessen Vertrag läuft 22 aus. Und dann wäre für Sebastian da ein Platz frei. Und bis dahin und das nächste Mal an diesem Freitag gegen Steinbach wird er eben schauen, die Kiste beim VfB 2 sauber zu halten.
Puh, das waren jetzt doch einige Infos. Zum Glück ist spielfrei dieses Wochenende, ne?
Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen, ne? Ja? Ja.
Wir haben nichts vergessen, aber wir haben natürlich für euch da draußen noch einen großen Punkt, den wir jetzt nicht in dieser Folge, also nicht in dieser regulären Folge abhandeln, aber den es in unserem Spezial gibt, in der Mein VfB Plus App, nämlich den ganzen Themenbereich Vereinspolitik. Auch da ist ja jetzt in der Woche durchaus einiges passiert, sind auch ein paar neue Namen genannt, alte, bekannte Namen sozusagen nochmal gespielt worden, verlassen den Verein und. All das, was sich da so getan hat, legen wir nochmal da, ordnen wir ein in unserem Spezial, das ihr ab Freitagvormittag in der App hören könnt.
Ihr kennt das Prozedere von letzter Woche. Da haben wir uns über die Super, Super, Super League unterhalten.
Oder in Rage geredet, sagen die anderen.
Ja, die anderen sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Richtig, Christian. Und diese Woche geht's um das Thema Vereinspolitik beim VfB Stuttgart. Das wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Das alles, wie gesagt, in der App. Ansonsten hören wir uns wieder mit der regulären Folge in der nächsten Woche, wo wir dann ausführlich sprechen können über das dann anstehende Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und bevor ich von meinem Papa einen Rüffel kriege, noch schnell die Korrektur. Jelen heißt offiziell nicht Elch, sondern Hirsch. Hätte ich das auch nochmal klargestellt. Und ich hoffe, dass das Wappen vom FK Jelga war entsprechend auch ein Hirsch und kein Elch ist. Philipp, hast du noch was diese Woche?
Nein, wir sagen tschüss und auf Wiederhören.
Macht's gut, ciao.
Stuttgart. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.